sind im Matthäusevangelium immer noch in diesem ersten Block, so am Schlussteil vor Kapitel 1. Und zwar, da waren ja jetzt so viele wichtige Dinge drin, die mussten wir ansehen. Und jetzt haben wir das letzte von diesen Einzelteilen, die wir uns noch ansehen möchten. Ich lese uns jetzt den 20. Vers aus diesem Block. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und wir kommen jetzt zu einem Problem, das man nicht unterschätzen darf. Man muss sich ja ernstlich fragen, und das ist vielleicht die Tragik der Christenheit gewesen. Natürlich hatte sie lange Zeit keine Heilige Schrift, keine Bibel, weil in der Verfolgung wurde schon bereits durch die römische Kaiser alles getan, dass die Schriften ausgelöscht werden. Die haben in der Regel aber nicht nur die Gläubiger verbrannt, sondern auch die Heiligen Schriften. Aber es ist doch interessant, wenn du die Bibel auf den Tisch legst und sie lesen 30 Leute, dann kann es sein, dann hast du 25 Meinungen. Und wir haben jetzt hier ein Thema, das eine ganz große Rolle spielt im Leben von denen, die sagen, dass sie gläubig sind. Ob sie jetzt gläubig sind oder es bloß sagen, das spielt gar keine Rolle. Weil hier haben wir einen Grundsatz. Natürlich betrifft es in erster Linie nur die, die wirklich gerettet, wirklich wiedergeboren sind. Aber die Frage ist, wie redet Gott? Und hier haben wir jetzt etwas sehr Interessantes, nicht nur im Kapitel 1, vor allem auch im Kapitel 2, wo eigentlich Josef, der Stiefvater Jesu, systematisch über Träume gesteuert wird und systematisch der Wille Gottes sieht, was er tun soll. Er kriegt ganz konkrete Anweisungen über Träume. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, dass wir uns das Thema näher ansehen. Allerdings jetzt, auch hier in Matthäus, sofort zu Matthäus muss das klar sein. Ich möchte euch einfach nochmal die Grundsätze aufzeigen. Die Bibel hat keine einleitenden Überschriften. Das hat Gott nicht für nötig gefunden, weil er sieht ja, wenn jemand die Bibel ehrlich liest, kommt er davon allein drauf. Man sieht, dass es bevor das mosaische Gesetz da war, dieser große Bundesschluss mit Israel, zu dem der Sabbat gehört hat, die Beschneidung, da hat dazugehört die Absonderung von den anderen Völkern, das hat alles dazugehört. Auch ganz harte Gesetze, Todesstrafe für Missachtung der Heiligkeit Gottes, wenn man zu anderen Göttern geht. Aber bevor das war, war ja eine Schöpfungsordnung. Und zur Schöpfungsordnung hat gehört Tag und Nacht, Mann, Frau, Einsetzung der Ehe, alle diese Dinge. Und es ist einfach so, wenn man die Bibel so nimmt, wie sie ist, und einfach das liest, was da steht, dann haben wir hier eine Schöpfungsordnung. Und selbst Paulus geht auf die Schöpfung ein, und die Schöpfungsordnung ist dann und für sich etwas, das für die Gläubiger selbstverständlich ist, dass das so ist. Es sei denn, die Lehrbriefe, wo für uns ganz genau aufgeschrieben ist, wie die Gemeinde sich aufstellen soll, sagen was anderes. Dann hat Gott das hier spezifiziert, hat es genauer gesagt. Dann kommt der große Block des mosaischen Gesetzes. Es beginnt in 2. Mose 20 mit den 10 Gebote, die Gott ja selber geschrieben hat. Und endet mit der Ausgießung des Heiligen Geistes mit Apostelgeschichte 2. Beginn, erster Vers. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes endet die Zeit des Gesetzes. Und jetzt ist es eigentlich so, dann beginnt die Zeit der Gnade. Und die Zeit der Gnade, die ist heute. Die geht ganz genau bis zu der Wiederkunft Jesu, bis die Toten auferstehen, bis letztendlich die Gemeinde entrückt wird und wir beim Herrn Jesus sind. Und er dann letztendlich, nach meinem Verständnis, nach dem Preisgericht Jesu Christi, das tausendjährige Reich aufrichtet. Dann kommt die nächste Erscheinungsform des Reiches Gottes. Aber jetzt sind wir in der Gnadezeit. Aber das Evangelium nach Matthäus, das wir uns ja ansehen, ist nicht Gnade. Das Matthäus-Evangelium ist Zeitalter des Gesetzes. Die gesamte Evangelien sind unter dem Gesetz. Sagt zum Beispiel Galater 4, 1-7, wo er sagt: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn von einer Frau geboren, unter das Gesetz getan. Das heißt, die ganze Wirksamkeit Jesu war unter mosaische Gesetz. Er hat das mosaische Gesetz, das ist interessant. Ich habe daheim ein Mishnah, ich habe ein babylonischer Talmud, ich habe die ganze Schrift. Er hat zum Beispiel millimetergenau das mosaische Gesetz für seine Person erfüllt. Er hat aber ganz gezielt gegen die Menschengebote der Pharisäer, das war in dem Fall schon die Überlieferung der Alten, das hat später der Name Mishnah bekommen. Und aus der Mishnah und aus der Gemara wurde dann der babylonische Talmud, also immer weiter ausgearbeitet. Und gegen diese Gebote hat er ganz gezielt verstoßen. Und jetzt haben wir hier in dem Evangelium einfach etwas, und das muss man beachten, wenn man Bibel studiert. Man muss sich bewusst sein, die Evangelien sind unter dem mosaischen Gesetz heilsgeschichtlich. Der Herr Jesus redet jetzt in diesem Matthäusevangelium, in alle Evangelien, zu Israel und zu der Gemeinde. Er sagt zum Beispiel, wenn Leute kommen, wie steht im Gesetz geschrieben, dann hast du ganz klare Anweisung an Israel, eine Auslegung des mosaischen Gesetzes. Aber er redet auch in den Evangelien zu den Gläubigen. Immer wenn steht, seine Jünger traten zu ihm, zum Beispiel die ganze Bergpredigt, alle Anweisungen. Du hast hier einfach eine Vermischung, eine gottgewollte Vermischung von Anweisung für Israel, Anweisung für die Gemeinde. Jetzt ist halt die Frage, wenn man jetzt sowas liest, wisst ihr, das kann man nicht hingehen wie bei einem Kochbuch und sagen, was sagt denn die Bibel über, wie Gott redet? Da sagt man, Gott hat zum Josef im Traum geredet, jetzt redet Gott zu mir im Traum. So fängt die Sekte an. So fängt die Verirrung an. Ich muss ja Gott schon ernst nehmen. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, hat Gott über die Träume und Gesichter, die wir jetzt mal betrachten wollen, hat er über die in den Lehrbriefen das Gleiche gesagt wie in den Evangelien? Nein, hat er nicht gesagt. Jetzt muss man einfach hier korrekt sein. Jetzt müssen wir also hier das untersuchen, wenn er so in seiner Souveränität zum Josef geredet hat, redet er zu mir auch so? Das ist die Frage. Und wir kommen ja aus einer schwärmerischen Richtung ursprünglich und dort hat man natürlich auch immer von Gesichten und von Träumen und von solchen Sachen geredet. Und einmal, das war hochinteressant, hat mich jemand gefragt, wie das sei. Also und da ging es um Geistesgabe. Und ich sage, in der Aufzählung der Geistesgabe gibt es keine Träume und keine Gesichter. Und da hast du schon gemerkt, da sind die Leute noch stutzig, wenn sie erstaunt sagen, wieso? Ihr denkt, das wäre doch. Sei nein. Wieso? Und von daher ist das ein Sondergebiet. Ich habe mir überlegt, ob ich es machen soll. Aber ich glaube, es ist einfach eine Frage der Ehrlichkeit und der Fairness, dass man auch diese Dinge einfach untersucht. Weil es kann sein, du selber hast schon mal ein Problem. Ich habe... Ich will es nicht übertreiben, aber ich habe 40 Jahre nicht geträumt. Und als ich krank wurde, habe ich plötzlich Träume gehabt. Was für verrücktes Zeug. Ich würde es heute mal als Albträume bezeichnen. Unter anderem, wenn ich Morphin bekommen habe und dann wieder abgesetzt habe. Ich habe dann verrücktes Zeugs geträumt. Und es kann heute mal passieren, dass mir es plötzlich träumt. Ist bei mir nie passiert vorher. Jetzt muss man ja sagen, da gibt es gleich Leute, die legen die Träume sofort aus. Und man sagt, Vorsicht, ja, der Josef hat die ja auch ausgelegt. Und der Daniel hat sie ausgelegt. Und sage, Entschuldigung, Josef und Daniel sind mosaisches Gesetz. Du bist Gnadenzeit. Jetzt musst du in die Lehrbriefe wieder gucken, was sagt die Bibel dazu. Wenn man so ganz kindlich vorgeht, dann machst du keinen Fehler. Und so möchten wir das auch untersuchen, was hier heute ist. Einfach diese Erweisung im Traum an den Josef. Jetzt muss man natürlich ein paar Dinge vorab beachten. Hebräer 1,1, das ist eine der gewaltigsten Aussagen. Auch der zweite Vers gehört hier massiv dazu. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten oder die Weltzeiten, die Äonen, also die Zeitalter, die Ewigkeiten geschaffen. Das sagt die Bibel in den letzten Tagen und die Bibel bezeichnet die gesamte Zeit der Gnade als die letzten Tage. Ich habe früher einmal glaube ich nur den Zeit, stimmt nicht. Sondern die Bibel bezeichnet wirklich die gesamte Gemeindezeit als die Zeit des Endes. Das ist Gottes letztes Wort, so könnte man sagen. Jetzt sagt die Bibel hier ganz klar, Gott redet in dieser Zeit durch den Sohn. Und das ist natürlich jetzt etwas, da steht en hio. Hios ist der Sohn. En ist in, er redet im Sohn. Das heißt zu Deutsch, das grundsätzliche Rede Gottes kommt vom Sohn. Und jetzt haben wir natürlich hier eine gewaltige Tatsache, dass eben durch die Inspiration des Heiligen Geistes wir das, was der Herr Jesus für die Gemeinde angeordnet hat, und wir wissen ja aus 2. Petrus 3, Vers 2, 1. Thessaloniker 4, Vers 2, sagt ja die Bibel ganz klar, dass Gott und der Jesus angeordnet hat, was die Apostel lehren sollen. Das heißt, ich habe sowohl in den Evangelien als auch in den Lehrbriefen genaue Erweisung Jesu, was er uns hier jetzt aus diesem Gesamtbefund der Heilsgeschichte der Bibel, was er uns spezifisch für die Gemeinde, für die Gnadenzeit sagen wollte. Ich habe hier das Rede Jesu in der Heiligen Schrift perfekt. Aber ich muss unterscheiden. Zum Beispiel die Reformatoren haben teilweise das nicht unterschieden. Gnadezeit und Gesetz, und die Reformation hat sich da schwer versündigt. Muss man gucken, wie viele die Leute umgebracht haben. Die sind in Hexenwahn verfallen, 3. Mose, und haben sie Leute verbrannt. Leute, die gesagt haben, wir sind wiedergeboren, wir sind die Reformatoren, die haben Leute teilweise verbrennen lassen. Oder der Zwingli hat seinen besten Freund, der Felix Manz, ersäufen lassen. Wisst ihr, da merkst du dann, das ist ungeheuer wichtig, dass man das unterscheidet. Wenn man das nicht unterscheidet, kriegst du ein Problem. Und Gott hat wirklich durch den Sohn am Schluss geredet. Das ist sein Reden. Das ist vor allem in der Heiligen Schrift natürlich festgehalten. Und jetzt ist halt der wirklich entscheidende Fragesatz für uns. Wie erkenne ich in der Zeit der Gnade, in der Zeit der Gemeinde, das heißt von der Ausgießung des Heiligen Geistes bis zur Entrückung, das ist die Gnadezeit, bis zur Wiederkunft Jesu. Wie erkenne ich hier den Wille Gottes? Ist es hier der Wille Gottes, dass ich wie zur Zeit des Matthäusevangeliums und zur Zeit Jesu, wo noch mosaisches Gesetz war, die Heilszeit davor, wo letztendlich Gott durch Träume, oder wie im Alten Testament, Träume, Nachtgesichte, durch solche Dinge geredet hat, wo Gott selber erschienen ist oder wo Gott einen Engel hat erscheinen lassen oder wo der Engel des Herrn, der Herr Jesus, erscheint. Das heißt, was ist heute? Das ist die große Frage. Ich habe drum etwas gemacht, wer das tiefer studieren will. Ich habe dann am Schluss einfach angehängt, einen Exkurs der Wille Gottes. Also da kann jetzt nochmal jeder in Ruhe gucken, wie das alles zusammenhängt. Aber ich möchte jetzt heute speziell auf diese Träume und Gesichte eingehen und einfach fragen, was hat das für mich für eine Bedeutung? Wisst ihr, und jetzt kommt natürlich das, dass der Mensch in seiner Frömmigkeit und auch in seiner Verderbtheit und in seinem seelischen Wesen, das er ja hat vom Sündenfall her, dass der Mensch, wenn er jetzt einen Traum hat, dann kommt er sich wichtig vielleicht vor und jetzt kommt ein anderer und sagt, oh, ich kenne die Auslegung für den Traum. Jetzt musst du zuerst einmal die innere Stärke haben, zu dem sage, Entschuldigung, die Bibel kennt es fürs Neue Testament, für unsere Zeit, für die Zeit der Gemeinde Jesus so nicht, zu Deutsch, hör auf. Wissen, da haben die meisten kein Rückgrat, das ist ein anderes Gesicht nicht zu sagen, hör auf. Aber wir müssen das unterscheiden. Ich möchte aber gleich vorab etwas sagen. Ich glaube, dass Gott auch heute durch Träume reden kann, wenn er will. Aber es ist nicht die Regel. Das ist die absolute Ausnahme. Und jetzt müssen wir das einmal in Ruhe uns ansehen. Wisst ihr, in Offenbarung 3, Vers 7 und Folgeverse sagt die Bibel klipp und klar, dass Gott letztendlich uns bewahrt, weil wir das Wort Gottes bewahren. Für uns ist immer als erstes, was wir haben vom Wille Gottes her, von dem, wie Gott uns leitet, wie er uns lenkt, ist immer zuerst das Wort Gottes. Und jetzt kommen wir aber zu etwas, ich habe das lange auch nicht begriffen gehabt, ich möchte es vorab einfach in den Raum stellen. Römer 12, die ersten zwei Verse. Wenn jemand fragt, wie erkenne ich den Wille Gottes, brauche ich nur diese zwei Verse lesen. Nur die zwei Verse. Da ist alles geschwätzt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist die Regel für die Gemeinde. Und jetzt sagt er hier was ganz Interessantes. Er sagt, du musst dich hingeben als Ganzopfer. Du gibst dem Herrn Jesus auf den Altar. Das heißt zu Deutsch, da ist immer der Gedanke dahinter, mach mit mir, was du willst. Eine Hingabe ohne den Zusatz, mach mit mir, was du willst, ist keine Hingabe. Das ist ein Geschwätz. Entschuldigung, wenn ich so sage. Du musst konsequent sagen, mach mit mir, was du willst. Gott ist nicht so, dass er ein bisschen in meinem Leben was tut und ein bisschen lieb ist zu mir und vielleicht sogar das tut, was ich gern will. So ist der Mensch, das will er. Sondern Gott sagt immer, du bist ein Sklave, wenn du wiedergeboren bist. Du bist ein Sklave Jesu Christi. Gib dich hin. Hier sagt er, du musst dein Leben als Ganzopfer praktisch geben, als wohlgefälliges Opfer. Ein lebendiges, ein heiliges Opfer. Das ist das, was im Alten Testament 3. Mose das Ganzopfer war. Das musst du auf den Altar legen. Und wenn du das tust, dann passiert etwas. Er sagt, das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das heißt zu Deutsch, du darfst nicht denken wie diese Welt. Das, was die Welt tut, das mag in vielen Dingen richtig sein, aber in geistlichen Dingen hat das keinen Wert. Das kannst du vergessen. Da musst du geistlich das untersuchen, was die Bibel sagt. Das musst du tun. Jetzt sagt er, sondern, also guck nicht, was die Welt macht, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das Wort, das hier steht, das sind oft Worte, die haben wir im Deutschen eigentlich, ja, ich will es mal so sagen, fast nichts. Dieses Nous heißt eigentlich, das ist Einstellung, Gesinnung, also da gehört alles dazu, das Denken, alles. Und er sagt, wenn du jetzt dich hingibst als Ganzopfer und dich verwandeln lässt, das heißt dauernd dich im Wort Gottes aussetzt, dass Gott dein Wesen verwandelt, dein Denken, dann wirst du prüfen können. Und jetzt sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Er sagt nicht, dann kommt ein Engel. Zu mir hat meine Schwester gesagt vor vielen Jahren, die wirklich große Not hatte und einfach heiraten wollte, das hat nicht geklappt. Sie hat zu mir gesagt, sie wollte gerne, dass an einem Freitagabend ein Engel kommt mit einem Kuvert, ihre das in die Hand druckt, wenn sie am Samstag heiraten soll. Wir haben dann leicht gelächelt und haben gesagt, na ja, so hätten wir es alle gern, oder? Das wäre doch wunderbar. Aber er sagt was ganz anderes, der Bibeltext. Er sagt, du musst dich hingeben. Und wenn du das tust, dich wirklich hingibst und wirklich dein Denken veränderst nach dem Wort Gottes, dann wirst du prüfen können. Dann kommt auch kein Engel. Im Zweifel auch kein Traum. Sondern dann kannst du prüfen, was der Gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Also es gibt eine Dreistufung des Willens Gottes. Dann wirst du das erkennen können. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Der Paulus sagt nicht, wie. Jetzt sind wir bei dem Punkt, dass Gott bei manchen Dingen uns einfach sagt, das geht dich nichts an. Du musst nur das tun, was hier geschrieben steht. Und dann musst du glauben, dass ich dir es dann zeige. Aber wie ich es dir zeige, Entschuldigung. Wisst ihr, von daher halte ich gar nichts davon, von deiner ganzen, kannst Bücher drüber schreiben, wie erkenne ich den Willen Gottes. Muss ich immer sagen, ja, ist ja nett, lies Römer 12, Vers 1 und 2, aber Entschuldigung, mehr ist da nicht drin. Geöffnete Tür gibt's natürlich, Weisungen und alles mögliche. Paulus hat einmal ein Gesicht gesehen, dass er, wo es um Mazedonien ging. Aber jetzt müssen wir genau aus dem Grund, das ist Apostelgeschichte Übergangszeit zwischen Gesetz und Gnade, also wo nur beides da war, jetzt müssen wir einfach untersuchen, was hat das heute für eine Bedeutung. Also angesichts diesem Befund, dass generell, wenn ich die richtige Haltung einnehme, dass Gott es mir zeigt, dass generell das Wort Gottes die Offenbarung ist und dass der Herr Jesus ja auch in der Bergpredigt, darum lesen wir ja auch Matthäus-Evangelium, und sein Wille und der Wille des Vaters in seiner Heiligkeit wunderbar geoffenbart hat, das ist schon mal das Zentrale. Und damit deckt sich, darf ich das ganz ehrlich sagen, nach meiner tiefen Überzeugung, 95% meines Lebens ab. 95% des Willens Gottes für mein Leben ist allgemein für alle Gläubige gleich. Und dann kommen wir nur zu deinen 5%. Ich sage es mal vorsichtig. Die Hausfrau kann sagen, was soll ich kochen? Der Mann sagt vielleicht, muss ich mein Auto wechseln? Soll ich die Reifen wechseln? Was soll ich tun? Und da hat uns Gott natürlich noch was gegeben. Das darf man ja gar nicht unterschätzen. Er hat uns einen gesunden Menschenverstand gegeben. Zuerst mal Hirn. Und manchmal hast du den Eindruck, das ist eines der Organe, die am wenigsten benutzt werden. Ich sage das mit wehem Herzen. Wisst ihr, weil manchmal tun die Leute Dinge, wo ich sage, als Entschuldigung, da brauchst du jetzt, gläubig oder ungläubig, da brauchst du jetzt nichts mehr überlegen, schalt einfach mal deinen Verstand ein. Ja. Und ein alter Bruder hat einmal zu mir gesagt, ich war ja auch so ein bisschen überfrömmelig in der Anfangsphase, wo ich mich bekehrt habe, hat er mal zu mir gesagt, zwei Sachen. Ich bin dem Bruder in der Ewigkeit. Ich bin ihm unendlich dankbar für diese zwei Sätze. Der erste Satz war, der Heilige Geist macht normal. Das hat bei mir schon mal eingeschlagen wie eine Bombe. Der Heilige Geist macht normal. Und dann hat er mir eine zweite Frage gestellt, angesichts einer konkreten Problematik, die ich hatte. Und die hat der Autor rumgemacht und dann hat er mich gefragt, hey, was ist normal? Und da ist mir plötzlich klar geworden, dass ich gar nicht weiß, was normal ist. Und dass ich zuerst mal erklären muss, wer sagt denn, was normal ist. Wisst ihr? Und dann kommen wir wieder zum Wort Gottes. Also da kommt so langsam alles schön wie Mosaiksteinchen zusammen und hast du ein Puzzle, das plötzlich passt. Gut, aber jetzt lasst uns zu den Dingen gehen. Mir war es bloß wichtig, das vorab zu zeigen, dass man hier jetzt gar nicht auf falsche Ideen kommt. Das heißt, das, was wir jetzt untersuchen, ist die absolute Ausnahmeregelung. In der Regel gilt für uns die Hingabe, die Veränderung des Sinnes, Wort Gottes, Gott redet zu uns, eigentlich durch das, wenn wir uns ihm auf den Altar legen, aus. Und er redet in der Regel durch das Wort Gottes. Ist ganz klar. Aber jetzt müssen wir gucken, ob was das für eine Rolle hat. Und ich habe jetzt Gesichte und Träume beide drauf, weil es gibt hier ein Problem. Ein Nachtgesicht ist nach meiner Überzeugung sowas ähnliches wie ein Traum. Und wenn ich das jetzt beides untersuchen will, das sind ja Visionen praktisch, wo in der Transzendenz geschieht, dann muss ich beides untersuchen. Und jetzt möchte ich es natürlich so untersuchen, wie es die Bibel auch macht. Ich gucke jetzt einfach einmal Altes Testament und Israel, das ist bevor unsere Zeit war, unsere Gnadezeit. Wie ging es da? In 1. Mose 15, 1. Und die hattet ja keine Bibel, die hattet kein ausgegossener Heiliger Geist. Ist euch das jemals aufgefallen, dass Gott zum Beispiel bei Sodom und Gomorra sagt, ich bin heruntergefahren, um zu gucken, ob es wirklich so ist? Und zwar, das ist so, jetzt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes hast du eine andere Situation wie im 1. Mose. Also da bist du jetzt in einer Schöpfungsordnung. Und da ist was ganz einfach, da sagt er, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn am Abraham in einer Offenbarung, im Grundtext steht da, in einem Gesicht. Und Gesicht ist wiederum ein altdeutsches Wort für Vision, für Offenbarung, für Tag- oder für Nachtgesicht und auch in dem Sinn wohl für Träume, obwohl die Träume immer separat genannt werden, da wäre ich jetzt eher vorsichtig. Das heißt also, Gott redet zum Stammvater, zu Abraham, durch so eine Offenbarung. 1. Mose 46, Vers 2. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht. Also Gott redet direkt zu Jakob, zum Sünder, im Nachtgesicht. Offenbart sich ihm, gewaltig. Was ist ein Nachtgesicht? Ist das bloß ein Gesicht, wo bei Nacht ist, oder so eine Form von Traum? Ich muss euch leider enttäuschen, die Bibel erklärt es nicht. Sie erklärt es nicht, sie nennt es nur. Also können wir es auch bloß nennen, so wie es Gott sagt. 4. Mose 12, 6. Und jetzt kommen wir so langsam auch in den Dienst der Propheten. Da sprach, hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, also Tatsache, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Also er sagt beides, Traum und Gesicht. In den zwei Dingen offenbart er sich auch den alttestamentlichen Propheten. Wisst ihr, ich hab schon oft Bibel gelesen, habe ich mir überlegt, wie hat jetzt Gott zu denen geredet? Wie ging das? Das hat mich brennend interessiert. Ich greife dann immer zu einer Hilfskrücke, die eigentlich gar keine ist, aber manchmal hilft sie. Ich gehe dann zum Flavius Josephus, zu diesem Pharisäer, der zur Zeit Jesu oder kurz danach gelebt hat und der dir genau dann sagen kann, was zur Zeit Jesu die Pharisäer für eine Lehre hatten. Weil da habe ich auch schon geguckt, haben die geglaubt, dass Jephtha seine Tochter wirklich geopfert hat? Ja, der hat es geglaubt. Im Bibeltext steht ja, er hat sie geopfert. Und der sagt klipp und klar, er hat sie geopfert. Und da kannst du bei dem Flavius Josephus, kannst du manche Dinge kläre, aber nicht alle. Manche Dinge muss ich einfach vor Gott bewegen und notfalls auch offen lassen. Jeremia 14, 14, eine wichtige Stelle. Da sprach der Herr zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei. Und Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Und den Vers müsst ihr euch merken, Jeremia 14, 14. Aus einem ganz einfachen Grund. Da sieht man, wie der Teufel Okkultes, Unzählisches und Menschliches bei diesen Dingen mischt. Und dann Leute anlügt und ihnen einredet, dass das von Gott kommt. Das ist dramatisch. Und Vers 15 wird es nochmal wiederholt. Obwohl ich sie nicht gesandt habe. Das heißt, Gott hat sie nicht gesandt. Jetzt merken wir plötzlich etwas, dass Träume und Gesichte ein ganz gefährliches Gebiet sind. Das ist nichts Harmloses. Das ist gefährlich. Da muss man aufpassen. Und Jeremia 23, Vers 16 ist dann, sagen wir mal, der Höhepunkt. Er sagt, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch, die Offenbarung oder das Gesicht, das ist jetzt wieder das, was sie hier vielleicht auch immer falscher Geist, das kann auch der Teufel sein, der sie täuscht, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Sie täuschen euch, die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Jetzt sagen wir, das kann aus dem eigenen Herzen kommen, vorher, Jeremia 14, 14, kann aber okkult sein, kann auch vom Teufel kommen. Das kann schon oft nicht unterscheiden. Gell? Und ich lese uns jetzt noch eine Stelle, die habe ich gar nicht auf dem Zettel, aber die ist einfach irgendwie auch, sagen wir, hochinteressant und wichtig. Und zwar, wenn man das Jeremia weiterliest, ab Vers 22 heißt es, hätten sie in meinem Rat gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkündigt haben. Versteht ihr? Der Gott dient, verkündigt immer das Wort Gottes und nicht das andere. Und sie abbringen von ihrem bösen Weg und für ihren schlimmen Taten. Jemand, der Gott wirklich dient, wird immer Buße predigen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Wissen Sie, die Leute wollen ja keine Buße gepredigt haben. Sie wollen immer Friede, Freude und nett und lieb. Und aber sie wollen das ja nicht. Aber er sagt klipp und klar, die im Rate Gottes stehen, tun das. Und das Nächste, dann sagt er, Vers 25, ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen lügen, weissagen und sprechen. Ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Jetzt sind wir wieder bei den Träumen. Wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben und die Propheten den selbst erfolgenden Betrug weissagen? Haben sie nicht im Sinn, bei meinem Volk meinen Namen in Vergessenheit zu bringen durch die Träume, die sie einander erzählen, gleich wie ihre Väter meinen Namen vergessen haben über den Baal? Wisst ihr, da kam dann Offenbarung über Träume, über Gesichter, die war teilweise seelisch. Teilweise war es okkult, wo es zum Baal getrieben hat. Der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Und er erklärt und sagt, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt und so weiter. Und dann in Daniel, das ist ja das, wo gern auch angeführt wird, 1,17. Da siehst du jetzt, wie Gott es benutzt, auch in der Weltgeschichte. Auch hier in dem Fall in Babylon. Da heißt es, und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Jetzt wird wieder Gesichte und Träume zusammen genannt, darum habe ich sie auch zusammen. Also das war im Alten Testament etwas, das normal war. Interessant ist, diese Aussage fällt im Neuen Testament und vor allem in den Lehrbriefen vollständig. Das heißt, es ist heute kein Thema mehr. Ich kann das jetzt lesen und sagen, aha, das war also in der Zeit des mosaischen Gesetzes der Weg Gottes. Muss aber mir immer vergegenwärtigen, in der heutigen Zeit anders. Und das müssen wir uns ansehen. Joel 3, das gewaltige, oder was heißt gewaltige, es ist vielleicht das allergewaltigste Offenbarungskapitel über die gesamte Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da sagt er, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Wisst ihr, da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, und da kommt ja die berühmte Aussage, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, also Ausgießung des Heiligen Geistes, auch für die Gnadezeit. Aber er sagt hier was klipp und klares. Das ist überhaupt kein Irrtum möglich. Jetzt musst du halt die Bibel genau lesen. Er sagt hier, es wird geschehen, wenn er den Geist ausgießt, eure Söhne, wer ist eure? Israel. Eindeutig. Israels Söhne, Israels Töchter, Israels Älteste, Israels junge Männer werden Gesichter haben. Wir sind Heide, wir sind nicht Israel. Das muss die Bibel genau lesen. Und was hier ist, wer Apostelgeschichte 2 genau liest, der erschrickt. Weil hier steht, Gott wird seinen Geist ausgießen. Er sagt, ich werde meinen Geist ausgießen. In Apostelgeschichte 2 steht aber etwas anderes, als die Stelle zitiert wird. Und zwar, er sagt hier etwas ganz Interessantes in Vers 17. Es wird geschehen in den letzten Tagen, jetzt wird genau die Bibelstelle zitiert, dass ich ausgießen werde von meinem Geist. Nicht meinen Geist, sondern von meinem Geist. Und damit siehst du, und da sagt ihr auch, eure Söhne, eure Töchter. Er sagt ganz klar, es wird Israel betreffen, hier diese Gesichte, diese Träume, diese Dinge. Aber er sagt hier klipp und klar, und das ist der zentrale Punkt bei der Sache, er sagt klipp und klar, es ist eine Teilausgießung. Er sagt, von meinem Geist und nicht mein Geist. Und jetzt merkt man schon etwas, man muss die Bibel pingelig lesen. Wenn man hier genau liest, machst du keinen Fehler. Und hier sagt die Bibel, das ist einfach ganz wichtig, und in Jesaja 32, 15, das heißt, wenn das tausendjährige Reich anbricht und Israel bis auf ein Drittel vernichtet ist, dann wird Gott, der Heilige Geist, nochmal ausgießen über das Drittel, der wird sich an einem Tag bekehren und dann bricht es tausendjährige Reich an. Dann ist Joel 3 erfüllt, vorher nicht. Aber, was ganz wichtig ist mir bei Joel, er sagt klipp und klar, wenn dann Träume, Gesichte und diese Dinge kommen, es betrifft zuerst einmal nur Israel. Darum kommt es auch bei uns in die Lehrbriefe nicht mehr, weil das Evangelium der Heiden ist. Oder das Evangelium der Heiden unter Juden natürlich. Jetzt in die Evangelie selber, wenn du das dir in Ruhe anguckst, Matthäus 17, diese Verklärung, da kannst du ja sagen, jetzt war die vom Berg der Verklärung. Jesus wird plötzlich weiß, wie Schnee oder so weiß, wie man es wahrscheinlich in der Schöpfung gar nicht kennt. Mose und Elia erscheinen, sie sind hier. Und dann heißt es Vers 9, als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemand von dem Gesicht. Das heißt, es war Gesicht. Wisst ihr, was das heißt? Der Mose und der Elia sind nicht neben dem Petrus gestanden. Die sind da nicht gestanden, sondern es war Gesicht, Erscheinung. Es war keine Materialisierung. Der Unterschied von Materialisierung ist, dass die Person körperlich so neben mir steht, dass sie ergreifen kann. Und das Gesicht ist, dass sie erscheint. Ob sie dann wirklich hier vor mir erscheint, ob sie aus einer anderen Welt erscheint, wie das der Hintergrund ist, das weiß man nicht. Auf jeden Fall sagt der Jesus ganz klar, es war ein Gesicht. Er sagt nicht, es war eine Gegenwart, sondern es war ein Gesicht. Interessant ist zum Beispiel, als die Hexe von Endor das Samuel heraufholte aus dem Totenreich, das ist kein Gesicht. Sie hat den wirklich raufgeholt. Solche Sachen muss man schön unterscheiden in der Bibel. Dann kriegst du langsam einen Durchblick. Also hier sieht man letztendlich auch, der Jesus benutzt dieses Instrument. Auch seinen Jüngern gegenüber. Aber gell, der Herr Jesus ist natürlich, das muss man mal ganz ehrlich jetzt sagen, während der Zeit des mosaischen Gesetzes. Galater 4, 4 bis 7. Unter das Gesetz getan. In der Apostelgeschichte, jetzt ist der Heilige Geist ausgegossen. Und jetzt hast du zum Beispiel lehrmäßig keine Erweisungen spezifisch für Träume und Gesichte, aber du hast hier die Apostelgeschichte, und das Wort Apostelgeschichte ist gut, weil da steht im Griechischen die Praxis der Apostel. Das ist ein nur Erfahrungsbericht, was zur Zeit der Apostel geschehen ist. Und da sagt die Bibel jetzt was ganz Einfaches. Er war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias, zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht. Ananias, hier bin ich Herr. Das heißt, Gott hat das jetzt benutzt, zum Beispiel, um die Bekehrung des Paulus herbeizuführen. Das heißt, Gott kann souverän, wenn er will, das benutzen. Er hat es nach der Ausgießung des Heiligen Geistes auch benutzt. Aber es ist mal interessant, was das für Leute sind. Sind es Juden, die sich bekehrt haben, oder sind es Heiden? Schon interessant, müssen wir schön gucken. In Apostelgeschichte 10, Vers 3, da kommen jetzt die Heiden. Vorher haben wir Israel, die ganze Schiene. Da kommen die Heiden. Hier sind wir im Haus des Cornelius, eines römischen Mannes, der, ich sage es mal so, ein Gottesfürchtiger war. Wisst ihr, die Unterscheidung zwischen einem Juden, einem Proselyten und einem Gottesfürchtigen ist ganz einfach. Ein Jude ist ein geborener Jude gewesen. Beschnitten, im mosaischen Gesetz auferzogen, aufgewachsen. Ein Proselyt war ein Heide, der sich die Männer hat beschneiden lassen, und Männer und Frauen hat sich durch das Mikwe, durch das Reinigungstauchbad, waschen lassen. Und wenn das jemand gemacht hat, also Beschneidung bei den Männern, plus Mikwe, plus das Tauchbad, dann war er ein Proselyt. Luther hat es übersetzt, ein Judengenosse. Das heißt, er war dann ein Konvertit, er ist zum Judentum übergetreten und galt wie ein Jude. Und ein Gottesfürchtiger, das war der Cornelius, ein Gottesfürchtiger ist ein Sympathisant. Das ist ein Mann, der wollte dem Gott Israels dienen. Der hat auch gebetet, der hat gefastet, der hat alles getan, hat sich aber noch nicht beschneiden lassen, Cornelius, und hat noch kein Taufbad gehabt. Er ist noch nicht formell übergetreten. Und immer wenn er in der Bibel das Wort Gottesfürchtige liest, dann wisst ihr, das sind solche Leute. Und hier, da heißt es, um die 9. Stunde des Tages sah er in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen. Also da macht jetzt Gott Folgendes. Er gibt dem Cornelius, obwohl er ein Heide ist, er war noch nicht bekehrt, obwohl er ein Heide ist, gibt er ihm ein Gesicht und bereitet ihn hier vor, also wirklich vor. Und Petrus, der Jude, bereitet er auch vor. Apostelgeschichte 11, Vers 5. Und ich war in der Stadt Joppe, betete, da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht. Und da hat er ihn vorbereitet, er hat gesagt, du musst den Heide annehmen. Und dem Heide hat er letztendlich wiederum im Gesicht klipp und klar gesagt, was er tun soll. Also das war eine Weisung. Und der hat zu ihm klipp und klar gesagt, Gott hat deiner gedacht, und jetzt sage ich dir, was du tun sollst. Da hat dann der Petrus geholt. Jetzt kommen wir noch zum Sonderfall. Wer ja auch im Traum gelitten hat um Jesu Wille, war die Frau vom Pilatus. Und das ist natürlich so, jetzt kann man streiten, war sie Heiden oder nicht. Was die wenigsten wissen, das Judentum war im Römischen Reich ganz schön verbreitet. Und es gab auch Kaiserinnen, die waren Jüdinnen. Und es gab immer wieder Leute, und man sagt, ich habe keinen Beweis, aber man sagt, dass wohl die Frau von Pilatus auch eine Jüdin war. Das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber dann wäre es wieder logisch, dass sie auch einen Traum hatte oder ein Gesicht. In Apostelgeschichte 16,9, es ist Paulus dran. Aber Paulus ist ein Jude, ein bekehrter Jude. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Es hat mich schon tief erschüttert. Obwohl hier, trotz der Ausgießung des Heiligen Geistes, Gott zum Jude Paulus von Tarsus, zum Apostel der Heide, redet, der ja klar wieder geboren war, sagt die Bibel nicht, und damit hat Gott geredet, so ist es, so geht heute die Verführer vor, sondern sagt, wir schlossen nur daraus. Also er ordnet jetzt das Gesicht so ein, dass es nur ein Hilfsmittel ist. Aber von Paulus war das Bindende des Wort Gottes, es steht geschrieben. Es war jetzt nur Hilfe für eine konkrete Entscheidung. In den Briefen, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben in der Lehre der Apostel, da haben wir dann praktisch die berühmteste Stelle über solch eine Begebenheit, als Paulus in 2. Korinther 12 sagt, ab Vers 1, das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch ich will auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Und dann erklärt er, dass er noch bis in den dritten Himmel entrückt wurde und unaussprechliche Worte im Paradies, im Vorhimmel, gehört hat. Aber das Interessante ist, hier sagt Bibel eigentlich nichts Konkretes. In den Lehrbriefen gibt es genau eine Stelle, da sagt er einmal, und das ist dazu noch eine Lesart, einmal ist negativ, einmal positiv, je nach Lesart, wo es heißt, die sich dessen rühmen, was sie nicht gesehen haben. Manche, also alte Texte haben auch, was sie gesehen haben. Aber das ist die einzige Stelle, und die ist hier in dem Fall nicht legitim, weil sie nimmt nicht einmal genau Bezug. Das heißt, wir haben in den Lehrbriefen keine Nennung dieser Dinge. Und damit spielt es für uns keine Rolle. Aus der Apostelgeschichte wissen wir aber, dass Gott das mal machen kann. Also ich sage mal so, ich würde halt, wenn ich jetzt einen Traum hätte oder irgendwas, einmal, wo ich den Eindruck habe, Gott hat geredet, dann würde ich das 100-mal vor der Schrift her prüfen, würde das vor Gott bewegen und würde wirklich zum Herrn sagen, bestätige es mir nochmals auf anderem Wege, dass ich ganz sicher bin. Oder würde höchstens sagen, wie der Paulus, naja, aus dem könnte ich schließen, dass es wohl so wäre. Aber wisst ihr, was ich sagen will? Auf Träume und Gesichte darfst du dich nicht verlassen geistlich. Du darfst dich nur aufs Wort Gottes verlassen. Und du musst dein Herz als Ganzopfer auf den Altar legen und sagen, mach mit mir, was du willst. Und dann erwarte, dass der Herr zu dir redet. Und wie er das tut, das musst du ihm überlassen. Wenn wir das tun, dann kann Gott tatsächlich, wenn er aber in der Haltung ist, auch mal durch den Traum vielleicht noch die letzte Zweifel beseitigen. Muss er aber nicht. Aber es ist kein Instrument des neuen Bundes. Das muss uns klar sein. Weil von daher bin ich ganz vorsichtig bei dem Ding. Und wenn mir jemand erzählt, ich habe geträumt, dann sage ich, lies mal Jeremia 23. Einfach ganz in Ruhe, wenn du geträumt hast, lies mal das noch. Schwätzen wir wieder. Offenbarung 9, 17. Jetzt sind wir mitten in der Offenbarung drin. Und der Johannes hat halt diese Dinge von Gott offenbart gekriegt. Er war ja auch ein Jude, teilweise durch Gesichte. Und ich sah in einem Gesicht die Pferde und die darauf saßen und dann erklärt er das. Und jetzt haben wir halt die Offenbarung eine Besonderheit. Das muss man jetzt einfach ganz nüchtern sachlich sich nochmal vergegenwärtigen, wenn man Offenbarung liest. In Offenbarung heißt es, Offenbarung 1, Vers 1 und 2, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch oder schnell geschehen soll. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, heißt das Wort in rascher Abfolge. Also das, was hier beschrieben wird, geht schnell. Das heißt nicht, dass es schnell kommt, sondern es geht in sich schnell. Und er hat sie bekannt gemacht durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Also jetzt nochmal, damit wir uns richtig verstehen. Er hat eine Offenbarung des Wortes Gottes bekommen. Das heißt nicht, dass Gott zu uns redet wie zum Johannes. Das muss uns klar sein. Er hat es bekommen, um das Wort Gottes zu schreiben. Und zwar alles, was er sah. Und die Gesichte des Johannes sind von Gott gezeigt, einem Mann mit dem Wissen 95 nach Christus. Und ein Großteil dieser Gesichte und auch dieser Bilder sind bereits im Alten Testament. Da brauchst du gar nicht mehr überlegen. Da steht zum Beispiel, der Schwanz des Drachen reißt ein Drittel der Sterne vom Himmel, Offenbarung 12. Und die Bibel sagt ganz klar, im Jesaja 9, ab 13, der Schwanz des Drachen ist der falsche Prophet. Damit ist der Vers ausgelegt, da brauchst du gar nicht mehr überlegen, was es heißt. Wisst ihr, von daher haben wir im Wort Gottes an und für sich eine Perfektauslegung, dass eigentlich ein Traum oder Gesicht gar nicht nötig ist. Jetzt sage ich aber so, aber ich kann ja nicht Gott vorschreiben, dass er immer Ausnahmefall einmal sowas benutzt. Bloß, wo ich dann nervös werde, wenn Leute dauernd Gesichte, dauernd Träume haben und so, dann muss ich sagen, Entschuldigung, wo sind wir? Das Wort Gottes ist unser Maßstab. Jetzt, wenn einer in 30 Jahren mal einen Traum hat und dann schließt daraus, dass Gott ihm vielleicht was gesagt hat, wegen dem wäre ich noch nicht. Es sei denn, das Ergebnis ist so schlimm, dass der wäre muscht, gell, dann wieder was anderes, gell. Aber ihr merkt etwas, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Bibel geht davon aus, dass Träume und Gesichte in der jetzigen Zeit der Gnade eigentlich keine Rolle spielen. Für uns. Sie haben immer eine Rolle gespielt für Israel. Sie haben immer Ausnahmefall einmal für jemand Nicht-Jüdisches, wie der Cornelius, der aber immerhin ein Gottesfürchtiger war, also auch schon kurz vor dem Proselytentum stand, eine Rolle gespielt. Und ich lese uns nochmal 2. Petrus 3, Vers 2, weil es so wichtig ist. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch, das sind natürlich die Gläubiger, der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Das heißt, damit sagt die Bibel klipp und klar, der Herr Jesus hat den Aposteln genau gesagt, was sie aufschreiben sollen. Und damit hast du die perfekte Offenbarung. Und wenn du dich jetzt dem Herrn ganz hingibst und erwartest, dass er zu dir redet, dann wird er das tun und wird dir der Wille Gottes zeigen, ohne Träume, ohne Gesicht. Sie braucht er gar nicht. Sobald du sauber bist, zeigt er dir das. Aber er hat immer nur die Souveränität, er kann es machen, wie er will. Und vielleicht macht er das bei einem Deutschen anders, wie vielleicht bei jemand im Urwald oder bei jemand im asiatischen Raum. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, Gott ist souverän. Ich kann Gott nicht dazwischen pfuschen, aber ich kann feststellen, Grundsatz, Regel. Gott hat nicht vorgesehen, dass Träume und Gesichte im Neuen Bund eine Rolle spielen. Hat er nicht. Sondern das spielt das Wort Gottes die entscheidende Rolle in meiner Hingabe und dass Gott durch den Heiligen Geist redet, wie er will. Wenn Gott dann einmal so ein Instrument benutzt, muss er halt ganz genau prüfen. Also das war das Gesicht. Jetzt kommen wir zu den Träumen. Da gilt im Prinzip genau dasselbe. Aber jetzt kommen wir zu etwas, Geschwister, und das kenne ich von mir. Gerade wo ich jetzt, ich sage mal so, hier in einem Zustand war, der ja schon elendiglich war, dass dann der Körper so schwach ist und dass dann das passiert, was hier geschieht, das halte ich für normal. Da heißt es in Prediger 5, Vers 2. Und das ist jetzt eine Aussage von der Bibel. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz vom vielen Reden. ist eine der wichtigsten Bibelstellen über die Zunge. Die müsst ihr euch merken, wenn ihr mit jemandem redet. Manchmal sagt, schließt Prediger 5, Vers 2. Wieso? Und damit sagt die Bibel, das Unterbewusstsein, die Geschäftigkeit, wenn du aufgewühlt bist. Du kannst jetzt vollkommen aufgewühlt sein durch Erlebnisse. Das muss nicht sein, viele Geschäftigkeit im Sinne von, dass du viel gearbeitet hast. Das kann auch sein, viele Geschäftigkeit. Du hast da ganz viele Eindrücke aufgeladen. Jetzt gibt's Leute, die können dann nicht schlafen. Das ist eher der Normalbürger. Weil sie das verarbeitet in ihrem Kopf. Und es gibt Leute, die schlafen ein und dann verarbeitet es im Unterbewusstsein. Dann hast du Träume. Wo ich zum Beispiel die Albträume hatte, hatte ich, das war ja eine Tatsache. Ich habe gewusst, dass eine Gemeinde gekippt ist. Dann hatte ich einen Traum. Jetzt bin ich aber gar nicht auf die Idee gekommen, dass es von Gott ist. Mir ist das auch klar gesagt, dass jetzt mein Unterbewusstsein da gearbeitet hat. Ich habe die Gemeinde gesehen, der Eingang. Ich kannte die ja. Und dann war vor dem Eingang der Gemeinde war lauter Schlange. Ich mag so Träume nicht. Ich bin dann froh, dass ich aufgewacht bin. Sondern mal hatte ich einen Traum, da war ich in Stuttgart, mein letzter Arbeitstag, und habe die Tür nicht gefunden. Ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe alles probiert, um rauszukommen aus dieser Tür. Jetzt kommen natürlich die Schwärmer und würden sagen, oh, da hat der Gott gezeigt, du hast damals im Ungehorsam gehandelt, dass du in den Ruhestand gegangen bist. Ich verstehe doch nicht, Entschuldigung. Das Ding ist ganz einfach. Da hat das Unterbewusstsein noch gespeichert gehabt, dass mein Chef mich nicht gehen lassen wollte. Versteht ihr? Er wollte mich nicht gehen lassen. Das war noch gespeichert. Oder bei der Gemeinde, da habe ich gewusst, ja, ich hätte, wenn du mich gefragt hast, sind die in Ordnung? Ich habe gesagt, die waren super, aber sind gekippt. Aber jetzt kommt das Gesicht. Ist das jetzt vor Gott gewesen? Nein, das war mein Unterbewusstsein. Versteht ihr? Gott hat mir doch nicht im Gesicht zeigen müssen, das, was nicht in Ordnung ist, wenn ich schon lange weiß. Wisst ihr, das ist ja der Witz, dass manche Leute plötzlich Gesichter, Visionen und Offenbarungen haben von Dingen, die stehen schon lange in der Bibel und das weiß jeder. Ja, Entschuldigung, Gott ist ja nicht so wie man Menschen, nämlich nicht ernst zu nehmen, sondern Gott ist heilig. Wenn er dann redet, dann weißt du es vorher nicht und dann offenbart er dir wirklich was und dann ist es ganz gewaltig, wie beim Johannes. Aber es braucht er ja gar nicht mehr, weil wir haben das Wort Gottes. Und dann kann es vielleicht passieren wie bei dem Prediger, der vor Gott gekämpft hat und dann hat Gott zu ihm ganz einfach gesagt, warum er keine Erkenntnis hat oder was nicht versteht, hat Gott zu ihm ganz einfach einen Satz gesagt, du warst faul. Das heißt, du hast die Bibel nicht gelesen. Ich denke, sowas vergisst du nie mehr. Gott hat mir einmal die Offenbarung gesperrt. Bei mir läuft es so, wenn ich etwas habe, wo ich vor Gott bewege, dann habe ich drei Probleme. Das erste Problem ist, ich muss vor Gott 100% wissen, welches Thema muss ich machen. Meine Frau zittert manchmal und sagt, Hassthema. Weil das weiß ich, wenn ich das nicht habe, dann wurde ich nervös. Aber wenn dann das Thema, das zeigt Gott auf ganz verschiedene Weise, wenn es plötzlich da ist, dann kommt das Zweite. Wenn ich dann mich mit der Schrift beschäftige, dann muss das blitzschnell gehen. Es geht in der Regel, wenn es gut geht, 5 Minuten. Dann ich muss nur runterschreiben dann. Weil wenn es wirklich vor Gott ist, dann kommt's. Dann hast du das, was du aufschreiben musst. Und dann ist nochmal der wichtige Punkt, wenn du es verkündigst, dann musst du im Geist sein, nicht im Fleisch. Du darfst nicht menschlich denken. Du darfst keine Ziele haben, du musst es Gott überlassen. Dann hat mir Gott einmal das gesperrt. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Wisst ihr, wenn es mal Samstagabend, Samstagnacht oder gar Sonntagmorgen ist, du bist dran mit Verkündigen und Gott hat dir gesperrt, was machst du dann? Wisst ihr, da geht's dann so bei mir. Da schreie ich dann zu Gott und sage, ich will ja nicht erzählen, was ich will, wenn du mir jetzt nicht hilfst. Ja, und da hat er mir mal im letzten Moment, hat er es noch gegeben. Wisst ihr, und dann bist du mit diesen Dingen in Zukunft vorsichtig. Aber du erwartest jetzt nicht, dass ein Gesicht kommt. Nur ein Beispiel. Ich hatte mal ihre Gemeinde wirklich keine Sicherheit, was ich denen predigen soll. Ich hatte aber drei Themen. Das eine ist dann auf der Hinfahrt auf dem Parkplatz gestorben. Das ist ja gut, hatte ich nur zwei. Aber zwei ist genauso schlimm wie drei. Weil du weißt ja dann immer noch nicht, was du machen sollst. Dann da bin ich da geguckt, hab geschrien zum Herrn. Zeig mir was. Es kam kein Engel, es kam keine Offenbarung, es kam kein Gesicht. Ich habe zu Gott geschrien, ich will nicht selber etwas tun, zeig du mir's. Und dann hat der Bruder, wo immer am Schluss betet hat, gebetet. Und dann ich wusste, das ist Schluss. Zeig mir nur ein Lied, dann bin ich schon dran. Dann bin ich da geguckt, wie ein Häufle Elend. Und dann sagt er, wir singen Lied Nummer 4 oder so. Und das Lied Nummer 4 war der Titel von meinem zweiten Thema. Da habe ich eigentlich innerlich gejubelt. Wisst ihr, Gott hat 1000 Möglichkeiten. Hätte es auch anders machen können, dass mir das plötzlich klar war, tut ein anderer Zettel weg. Er macht es ja, dass wir abhängig bleiben. Aber ich darf jetzt nicht sagen, Herr, zeig es mir. Gib mir ein Gesicht, gib mir irgendetwas. Weil das sieht die Bibel nicht vor. Sie sagt nur, Gott zeigt es. Das Thema Gesichte und Träume, beim Josef war das wunderbar. Vater also in dem Fall als Stiefvater Jesu Christi. Genauso beim Josef in Ägypten, was wunderbar. Beim Daniel ist das wunderbar. Auch beim Johannes in der Offenbarung ist das alles wunderbar. Aber in den Lehrbriefen hat Gott einen anderen Weg, nämlich das Wort Gottes. Aber wir dürfen dann trotzdem sehen, wie Gott in seiner, ich sage es mal so, wunderbaren Führung, so ein Josef, der sicher, ich sage es mal so, man liest ja nichts von ihm. Vielleicht ein Mann war, dem er hat helfen müssen, dem hat er einfach geholfen durch diese Träume. Und das muss man einfach sehen. Aber uns hilft er dann eben einfacher. Joel 3 haben wir schon gesehen. Eure Söhne, eure Töchter. Also es bezieht sich zuerst schon mal auf Israel, dann Matthäus 1,20 unser Text. Da sieht man, es ist Steuerungsmittel Gottes, aber jüdischer Hintergrund. Heilszeitalter des Gesetzes. Matthäus 27,19, das ist vielleicht die Stelle, die am meisten auch bei den Leuten diskutiert wird. Ich kriege immer wieder Anfragen, wenn es im Neuen Testament geschehen. Gell? Da sagt jetzt wirklich am Richterstuhl am Bematos, die Frau von Pilatus, als er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm, ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe viel heute im Traum seinetwegen gelitten. Wisst ihr, da muss man jetzt sagen, da hat Gott eine Heidin, vielleicht mit jüdischem Hintergrund, muss nicht sein, hat er benutzt. Und natürlich dann, wo der Herr Jesus aufersteht und die Tote sichtbar wäre, das war auch Gesicht. Wisst ihr, diese Dinge, die muss ich einfach sehen, die kommen dann im Neuen Testament vor. Und jetzt, wenn man Kolosser 2,18 reingeht, das war die Stelle, wo ich vorher gemeint habe für den Neuen Bund, da haben wir jetzt eine Besonderheit. Da sagt die Heilige Schrift, lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Und wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Da gibt es jetzt eine Lesart, also einen Grundtext, wo ich glaube, dass er nicht echt ist, der sagt, dass sich in Sachen alles, die er gesehen hat. Das könnte ein Text sein, der entstanden ist, wo Gesichter und Träume gerade so in der Anfangsphase der Urgemeinde vielleicht in waren. Aber er sagt hier, du sollst dich auf nichts von dem einlassen, aber was du nicht gesehen hast. Wissen, jetzt kommen wir wieder zu der alten Regel, die einfach eine ganz große Rolle spielt. Und jetzt sage ich es mal hart. Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er es so. Aber wenn Gott etwas nicht sagt, dann meint er es genauso. Das heißt, wenn Gott für uns nicht von Träume und Gesichte redet im Neuen Bund, dann meint er es nicht. Das ist für uns kein Thema. Wenn er aber die ganze Zeit davor redet, auch in der Offenbarung, wo er zum Beispiel sagt, weil du das Wort bewahrt hast, wäre ich dich bewahrt. Er sagt beim Paulus, geh nicht über das Geschriebene hinauf, dass du dich nicht hochmütig wirst, dich nicht aufbläst und nicht in die Irre gehst. Wenn er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Psalm 119 und 160 im Johannesevangelium Kapitel 17, der B-Teil, wo er sagt, du wirst geheiligt durch dieses Wort Gottes. Und wenn er dann im Römer 12 halt nochmal klipp und klar sagt, ich rede zu dir, indem ich erwarte, dass du dich hingibst als Ganzopfer, dass du deine Gesinnung verändern lässt, also du denkst, wie ich denke, das passiert in der Regel durch das Bibellesen, aber versteht ihr, jetzt muss man natürlich auch Bibel ernst nehmen. Wenn ich jetzt im Alten Testament etwas lese, dann muss man immer klar sagen, ich lese als Testament, das ist das Rede Gottes zu Israel. Und wenn ich wissen will, wie ich die Texte lesen soll, dann muss ich halt Römer 15 lesen. 1. Korinther 10. Diese Bibelstelle, die klipp und klar sagen, das sind Musterbeispiele, dass ich sehe, wie ich es mache oder nicht machen soll. Also zum Beispiel, wo die Bibel vom Götzendienst warnt. Und dann hat ja die Bibel in 1. Korinther 10, haben wir jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich möchte es doch kurz noch anführen, einfach etwas, wo sie zeigt, wie man diese Texte dann auch benutzt. Er sagt in Vers 6, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschrieben, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig wurden. Das heißt, das Alte Testament ist ganz wichtig, dass ich lerne, bestimmte Dinge nicht zu wollen. Und jetzt erklärt er, Vers 7, Götzendienst. Auch frommer Götzendienst, mit Tanz und ähnlichem. Wisst ihr, für mich ist das ja ganz neu, dass jetzt wieder in der Neuzeit, das ist ja selbst schon Pauluskirche, kam es in der Zeitung, dass die Leute wieder auf die Idee kommen, eure Kirche zu tanzen. Ich sag's mal vorsichtig. Man hat Moody mal gefragt, ob er tanzt. Und dann sagt er, nur wenn ich wie der David vor der Bundeslade hergehe oder hinter der Bundeslade hergehe. Also nur wenn es um Bundeslade rum ist, die habe ich nicht, also tanze ich nicht. Tore haben auch mal gefragt, wie ist es? Tanzen Sie? Dann hat er zu ihnen gesagt, pass auf, das ist ganz einfach. Würdest du mit einer Frau, so wie du sie im Tanz hältst, auf der Straße in der Ecke stehen? Und da waren die Leute noch ein bisschen konservativer wie heute. Dann hat der andere gesagt, nein! Dann sagt er, sie ist aber im Tanz machst. Das sind so einfache Regeln, wo er einfach gesagt hat, und er sagt hier Götzendienst. Dann sagt er Unzucht, also jede Form von nicht legitimer Sexualität, aber Unzucht meint auch Götzendienst, beides. Dann Vers 9, lasst uns nicht Christus versuchen, jede Form der Versuchung muss weg. Also man darf Gott nicht herausfordern. Dann Mord auch nicht. Jede Form der Unzufriedenheit muss weg. Und dann sagt er, diese Dinge sind da als Vorbilder geschrieben. Wisst ihr, und so muss ich das Alte Testament lesen. Aber wenn ich wissen will, ob ich Träume oder Gesichte habe, dann darf ich doch nicht im 1. Buch Mose, 2. Buch Mose, 3. Buch Mose, 4. Buch Mose, im Josua, im Richter gucken. Weil das ist nicht die Lehre der Apostel. Da kann ich diese Dinge draus lernen. Aber wenn ich dann letztendlich wissen will, was mit uns los ist, dann lese ich das Neue Testament. Und wenn ich das nicht klären kann durch diese 95% des Neuen Testaments, ich behaupte jetzt einfach einmal, ich kann 95% klären. Wenn ich das nicht klären kann durch Bibel lesen, dann muss ich Römer 12 ganz knallhart anwenden. Dann muss ich mich dem Herrn so auf den Altar legen, indem ich wirklich sage, mach du mit mir, was du willst. Ist mir völlig egal. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und dann muss ich anfangen, meine Gesinnung überprüfe, Herr, zeig mir, wie du es siehst. Zeig mir, wie ich vorgehen soll. Und dann liest man Bibel. Und wenn man dann auf die Stelle stößt, öffnet man sein Herz und sagt, ja, Herr, so nehme ich es an. Wenn man das alles tut, dann kann ich erwarten, aufgrund der Verheißung Gottes, die ja laut 2. Korinther 1, 19 und Folgeverse vom Herr Jesus vollständig bezahlt wurde, dann kann ich erwarten, dass Gott mir diese 5%, die ich brauche in dem Fall, 100% zeigt. Ich habe jetzt wieder was Wunderbares erlebt. Die Bibel sagt, er redet aus zwei oder drei Zeugen im Mund. Wir hatten ein Problem, wo man nicht wusste, was sollen wir tun, aber als Brüder. Und dann ist eigentlich was passiert. Das hat mich dann fasziniert. Im Nachhinein haben wir dann erzählt, das kamen alle zum gleichen Schluss. Man hat sogar noch einen überregionalen Bruder eingeschaltet, der kam auch zum gleichen Schluss. Alle kamen zum gleichen Schluss. Aber wenn du jetzt mal siehst, wie das ging, es ging einfach darum, irgendwann hat Gott zuerst verlangt, leg dich auf den Altar und sei bereit zu machen, was ich will. Ob ich ja oder nein sage, du musst es tun. Und als wohl alle bereit waren, es zu tun, kam plötzlich das, was ich liebe, zwei oder drei Zeuge. Jeder hat die gleiche Meinung gehabt, jeder kam zum gleichen Schluss. Das ist fantastisch. Wisst ihr, wenn man so vorgeht, dann wirst du auch keine Träume und Gesichte aktiv suchen. Das tust du nicht. Galater 4, 4 bis 6 müsst ihr euch genau angucken. Unter das Gesetz getan. Und dann wirst du auch, und jetzt kommen wir wieder zu dem Problem, das uns bei Matthäus die ganze Zeit begleiten wird, obwohl es eigentlich kein Problem ist, sondern es ist für uns lehrreich. Wir sehen dann, wie man die Bibel benutzt. Dann siehst du in Matthäus plötzlich, wie du mit Evangelie umgehen musst. Was kannst du aufgrund der Lehre der Apostel, aufgrund der Lehre Jesu für die Gemeinde, für dich erschließen und wo musst du die Finger weglassen? Jetzt sage ich es mal ganz, ganz vorsichtig. Obwohl Gott souverän ist und tun kann, was er will, für Träume und Gesichte lassen wir die Finger zuerst mal weg. Weil das A weder eine Geistesgabe ist, noch ein Instrument, das die Bibel für die Gemeinde aktiv gegeben hat. Sie nennt es nicht, sie ordnet es nicht an. Also lasse ich meine Finger weg und erwarte, dass Gott es mir zeigt. Und wenn ihr dann mal einen Traum habt, ich habe mal einen Prediger gehört, er war ein bisschen extrem. Also er konnte sagen, aufgrund der Zahlensymbolik konnte er sagen, ach wisst ihr, in der Bibel steht, weh Ariel. Dann hat er den Zahlenwert von Ariel untersucht. Das war der Zahlenwert 242. Dann hat er gesagt, die Israel-Resolution, wo die Welt Israel verdammt ist, die Resolution 242, weh dieser Resolution. Also war schon extrem. Aber dann hat er ganz ehrlich gesagt, wisst ihr, Geschwister, erwartet von mir nicht zu viel. Wenn ich träume, träume ich von Bratkartoffeln. Ich habe es so goldig gefunden, wie ehrlich er war. Weißt, er hat ganz klar gesagt, wenn ich nochmal träume, träume ich von Bratkartoffeln. Aber gerade bei dem Mann hättest du gesagt, ja, der muss Träume und Gesichte haben mit seiner hohen Offenbarung. Nein, der hat nur Bibel gelesen. Hat vielleicht manche Sachen extrem ausgelegt, aber es war ein Bibelleser. Ja. Ich wünsche euch, dass er so schlaft, wie ich jahrelang geschlafen habe. Traumlos süß. Aber wenn ihr mal Träume habt, dann einfach macht es euch gegenwärtig. Es ist kein Instrument für uns, für den neuen Bund. Und fangt nicht da auszulegen, fangt nicht da jetzt besonders zu sehr. Außer Gott gibt den Traum zweimal genau gleich hintereinander oder dreimal und irgendwo, irgendwas deutet darauf hin. Aber dann sichert euch 100% ab. Aber in der Regel benutzt Gott dieses Instrument für die Gemeinde nicht, sonst Wort Gottes allein. Fertig. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir sind fasziniert, wie der Vater im Himmel nicht nur dich vom Herzen gerissen hat und du gekommen bist als der große, gewaltige Erlöser, sondern wie du uns auch dieses kostbare und teure Wort Gottes gegeben hast, dass wir alles verstehen können. Und dass es so geschrieben ist, wenn jemand ehrlich, aufrichtig ist, selbst ein Kind das verstehen kann. Und wenn wir das unterscheiden, was du unterscheidest und das ernst nehmen, was du sagst, dann werden wir nicht in die Irre gehen. Und wenn du erwartest, dass wir uns auf den Altar legen, dass du uns dein Wille offenbaren kannst, dass unsere Gesinnung so verändert wird, dass du zum Ziele kommst, dann möchten wir uns einfach beugen. Ich möchte aber auch mit Faszination sehen, wie du und Josef hier geleitet hast, dass er Maria und der Herr Jesus hier in Sicherheit gebracht hat, aufgrund deiner Weisung, wie du auch einen Josef im Alten Bund geleitet hast, wie du einen Daniel geleitet hast, wie du einen Johannes in der Offenbarung geleitet hast, wie du uns aber genauso sicher und hundertprozentig leiten wirst in der jetzigen Zeit mit deinen jetzigen Mitteln, nämlich mit dem Wort Gottes, mit der Offenbarung deines Geistes übers Wort. Und dafür danke ich dir. Amen.